Hallo Stefan, wir sind jetzt schon bei der zweiten Ausgabe unserer Sendung Uhu.
Hallo Uta, ja, die Zeit geht schnell. Wir haben in der letzten Folge vorgestellt, was wir hier eigentlich so machen wollen. Und ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Eingemachten.
Ui, das hört sich jetzt mal hart an. Was heißt für dich das Eingemachte?
Ich habe ein Interview geführt und ich habe dabei auch im Kopf gehabt, dass wir jetzt vielleicht nicht direkt mit den körperlichen Wehwehchen anfangen oder, um es positiver auszudrücken, mit den Ertüchtigungen, mit denen wir uns hier irgendwie auch für die nächsten 20, 30, 50 Jahre noch fit halten können, sondern erstmal zu gucken, was macht uns überhaupt alt. Und dazu habe ich ein Interview geführt mit dem Psychotherapeuten Andreas Schmidt, den ich schon seit einigen Jahren kenne und mich immer wieder über nicht zuletzt auch Altersfragen, aber vieles auch im Umfeld von hormonellen Veränderungen und was uns da eigentlich so ausmacht. Und auch, warum wir wie denken und wie wir uns empfinden, unterhalten habe.
Wow, das hört sich total interessant an. Da bin ich gespannt.
Dann schauen wir mal, was unsere Psyche mit uns macht. Und ich denke, das ist ein guter Anstieg in das Thema U100. Möglichst fit älter werden, denn man ist so alt, wie man sich fühlt. Klingt wie ein abgegriffener Spruch, aber die wissenschaftlichen Fakten dazu jetzt im Interview.
Ja, hören wir mal rein.
In unserem ersten Interview zum Thema Älterwerden spreche ich mit dem Therapeuten Andreas Schmidt und trotz des gleichen Namens, wir sind nicht verwandt. Wir kennen uns allerdings schon einige Zeit und haben uns in der Vergangenheit oft über viele Themen, die auch das Thema Älterwerden und die veränderte Gesundheit, aber vor allem auch die veränderte Psyche im Alter unterhalten. Hallo Andreas.
Ja, hallo Stefan.
Ich habe schon gesagt, du bist Therapeut, du bildest aber auch Therapeuten aus. Vielleicht stellst du dich selber mal in ein paar Worten vor.
Klar, also meine Hauptqualifikation, glaube ich, zu dem Thema ist, ich bin mittlerweile auch 65, habe aber einige Zeit schon hier verlebt. Ich arbeite als Psychotherapeut, Atemtherapeut, Ausbilder und bin einer der Initiatoren von therapeuten.de, wo man sich eben halt über Therapien und Therapieformen informieren kann. Ja, und ich habe eben, wie gesagt, jahrelang Heilpraktiker für Psychotherapie ausgebildet und bin da allen möglichen Fragen immer konfrontiert worden, die mich stets dazu angehalten haben, mich weiter in Themen einzulesen und weiterzubilden. Das ist irgendwie das Schöne daran, an so einem Job.
Das Thema ist Älterwerden und was es mit uns macht. Ich finde es ganz spannend, gerade am Anfang unserer Serie, da einfach mal auf die Psyche zu schauen, weil mich würde interessieren, wie verändern wir uns psychisch, aber auch, was macht die Psyche durch die Veränderung und was sicher nicht unerheblich ist, inwiefern findet das Altern auch nur in unserem Kopf statt?
Die meisten denken ja, älter werden hat was mit Verstreichen der Zeit zu tun und wäre damit unausweichlich. Ich werde quasi von Stunde zu Stunde älter. Es gibt wahrscheinlich keine Zeit. Zeit ist eigentlich nur eine Hilfsgröße, um zyklische Veränderungen zu erfassen. Man könnte sagen, also es gibt eine biologische Zeit und eine psychologische Zeit. Die biologische Zeit ist also eigentlich auch nur ein Hilfsausdruck, und zwar die für die Veränderungen, die unsere Zellen so im Laufe unseres lebenslangen Verschleißes, Aktivitäten, Unfälle, Krankheiten und sonst was erleben. Und das kann natürlich, wie wir wissen, sehr unterschiedlich sein vom chronologischen Alter. Da kommen jetzt so Sachen wie Rauchen, Drogen oder welche Späße man sonst so gemacht hat ins Spiel. Da gibt es natürlich auch Selbsttests, man kann sein biologisches Alter ermitteln. Es gibt haufenweise Tipps von Helfern, Ernährungsratgebern und sonst was, wie man das aufhalten kann, wie man was verringern kann oder rasches Fortschreiten verhindert. Das ist aber, glaube ich, nicht so sehr mein Thema, sondern ich finde diesen psychologischen Älterwerden tatsächlich wesentlich spannender.
Trotzdem bleibt doch aber, dass wir uns alle auf einer, ich will es jetzt nicht Rampe nach unten bezeichnen, obwohl das habe ich schon gesagt, aber dass wir uns doch in irgendeiner Form auf einer Linie bewegen, die doch durch die Zeit dargestellt wird, in dem vielleicht bei dem einen anderen langsamer, beim anderen schneller, aber doch irgendwo unsere körperlichen Prozesse nachlassen und schlechter werden.
Ja, also es gibt natürlich diese berühmten Telomere, die an der DNA hinten dranhängen. Bei jeder Vermehrung wird dann was abgeschnitten. Es gibt da auch Forschungen, dass das auch tatsächlich mal nicht ganz so zwangsläufig sein muss.
Aber das wären dann ja auch schon Verbesserungen. Aber grundsätzlich vom biologischen Ablauf her, meine Augen wären schlechter, meine Ohren wären schlechter. Ich muss immer mehr aufpassen, dass ich mich beim Laufen nicht verletze und. Also der Verschleiß ist doch auf der ganz linearen Zeitachse zu sehen.
Ja, ich will da ein bisschen reingrätschen. Also der Therapeut in mir grätscht rein und sagt, nee, also der körperorientierte Therapeut und sagt, nee, geh mal davon aus, dass dein Körper, dein Vegetativum eigentlich bestrebt ist, es dir recht zu machen und dich so auszustatten und so deine Wünsche zu erfüllen, wie es kann und es sie eben halt auch versteht. Und beim psychologischen Alter kommt was dazu, dass wir verschiedene Bilder übers Älterwerden haben, die ich in meiner Familie in der Kindheit geprägt habe und wie sich Menschen in einer bestimmten Lebensphase wohl angemessen zu verhalten hätten. Das nennt man ein altersadäquates Verhalten. Ne? Also man kennt das aber auch Personen, die sich unangemessen Jugendlichen verhalten, die kriegen kritische Blicke vielleicht oder man nimmt sie nicht ganz ernst. Ich meine jetzt nicht Leute, die sich fast pathologisch Jugendliche geben, gerade dadurch, weil sie gegen ihr gefühltes inneres Altersbild krampfhaft ankämpfen müssen. Die haben natürlich nicht gerade die entspannte Offenheit, die man bei einer jugendlichen Lebenszeit assoziieren könnte.
Ja, das wird dann ja auch eher peinlich.
Man kriegt mit, dass es eigentlich was Verkrampftes ist und dass es nicht echt ist. Wenn wir dagegen einen Menschen antreffen, der so eine jugendliche Dynamik und Spannkraft hat, das finden wir eher toll, wenn ein älterer Mensch das auch macht und das mit einer entsprechenden Offenheit verbindet und eben unverkrampft ist dabei. Man kann sich vorstellen, dass Menschen sich einfach versuchen, mit dem inneren Bild, was sie übers Älterwerden haben, selber zu arrangieren. Also als ich Jugendlicher war, gab es eine bestimmte Gruppe Altersgenossen, die gaben sich besonders Mühe, alt und erwachsen zu wirken. Das reichte also bis dahin, dass die jungen Männer Pfeife rauchten und sich so ein bisschen mit so einem karierten Holunder wie die Karikatur eines englischen Landjunkers oder sowas kleideten. Und wenn ich mich an die Filme erinnerte, wie die einflussnehmenden Männerpersonen dargestellt wurden, so Heinz-Rühmann-Filme, die man damals noch viel gesehen hat, oder 50er-Jahre-Filme, da hatte ein Mann, der war seriös, der hatte auch Geheimratsecken, da wurden quasi der jugendliche Liebhaber oft von einem Mann dargestellt, der irgendwie bei uns eher wie ein Mit-40er rüberkommen würde. Und die jungen Männer glaubten natürlich, sich da auch an diesen Einfluss nehmend an die anpassen zu können.
Das hat sich natürlich heute gewandelt. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern sich es auch negativ auswirken kann, wenn die älteren Männer alle versuchen, wie die Jugendlichen zu sein und damit natürlich auch ein sehr merkwürdiges Bild für die eben Jugendlichen wieder abgeben. Das heißt, eigentlich bilden sich dann ja Zirkelschlüsse, wenn die Jugendlichen versuchen, so auszusehen wie die Jugendlichen, die ihre Eltern oder ihre Großväter darstellen.
Auf jeden Fall, obwohl ich muss da einen Teilwiderspruch anmelden. Ich habe irgendwie vor nicht allzu langer Zeit eine Doku gesehen. Es war über einen CSU-Sitzung in irgendeinem bayerischen Dorf. Da sah man dann so ein paar Jugendliche, junge Männer, die saßen mit den alten biertrinkenden Silberrücken am Tisch und versuchten mitzuhalten. Und die waren natürlich auch am Bier trinken und versuchten da auch zu renommieren, indem sie die imitierten. Also da passte das noch. Also ich glaube, jemand, der in so einer Art Stammesgesellschaft groß wird, der hat da überhaupt keine Probleme, der kommt durchs Leben, stirbt vielleicht früh an Leberzirrhose, aber ansonsten kommt der da durch.
Das ist natürlich jetzt sehr weit runtergebrochen auf die Stammesrituale, aber was ja von vielen Konservativen bemängelt wird, aber im Zusammenhang dieser Altersfrage natürlich ganz interessant ist, dieses Rollenbild des Älteren fällt weg.
Also das Rollenbild des Älteren, es ist tatsächlich, glaube ich, für viele Leute ein Problem, dass sie einfach keine festen Rollenbilder mehr vorfinden, die adäquat sind, die sinnvoll zu sein scheinen und die erstmal auch akzeptiert sind. Also wir können ja heute alles hinterfragen, tun wir auch. Und das hat ein großes Maß an Freiheit. Aber Freiheit in der Orientierung bedeutet immer, ich muss mich orientieren. Das heißt, Leute, die jetzt sehr weiträumige Bildung haben und Zugang zu Medien und auch die Kapazitäten, mit den Medien umgehen zu können, die können sich natürlich durchaus mit genügend Selbstbewusstsein eine sehr eigenständige Meinungsplattform und Selbstbildplattform schaffen. Leute, die das aus verschiedensten Gründen nicht können, die stehen eigentlich ein bisschen im Regen, weil die würden vielleicht eher sagen, ich habe anderes zu tun. Ich muss arbeiten, ich muss mich um meinen Job, um meinen, keine Ahnung, meinen Hof, um meine vielen Kinder oder sonst was kümmern. Und ich möchte gerne einfach eine klare Lebensdevise haben. Wie kann ich das tun? Wie kann ich dabei ein bisschen gut leben und trotzdem ein guter Mensch sein? Das finden wir eigentlich nicht mehr, ne? Also alles wird immer hinterfragt und wo ich erinnere mich noch an, als ich damals zwei Hausfrauen vor mir in der Reihe vor der Fleischertheke und die eine sagt zur anderen, ja, ich kann ja das nicht mehr essen und man kann das nicht mehr essen, das ist ja alles ganz schrecklich. Und dann ist sie dran und sagt, ich hätte gerne eine Rolle Fleischwurst mit Knoblauch. Es wird alles diskutiert, aber du hast keine richtige Handlungsoption und dann machst du das, was du immer gemacht hast. Dieses Altsein nach Gefühl verändert natürlich nicht eins zu eins das biologische Alter. Das ist quasi die Nebenschiene. Ich bin da leider nicht ganz zitatenfest, vor Ewigkeiten ein tolles Experiment gehört. Man hatte in einem Hotel, das irgendwie jahrelang stillgestanden hatte, da war alles noch eingerichtet wie in den 70er Jahren. Das war also in den 90ern noch, muss man dazu sagen. Man hat dieses Hotel wieder hergerichtet, aber alles im Stil der 70er gemacht und hat dann da eine Gruppe chronisch Erkrankter. Die hatten also Arthritis, Arthrose, Bluthochdruck, Herzkasper und was man alles da haben kann, da rein verfrachtet und hat die mit Filmen aus den 70ern, Musik aus den 70ern, man hat im Hotel unten, da war eine Disco, die hat man aktiviert.
Also man hat sie einfach 20 Jahre in der Zeit zurückreisen lassen.
Man hat die 20 Jahre in der Zeit zurückreisen lassen und innerhalb ihrer Möglichkeiten passierte Erstaunliches. Das Vegetativum dieser Leute schien sich an die alten Zeiten zu erinnern und auch, wie waren denn damals meine Einstellungen? Wie bin ich damals mit Kraft, Energie umgegangen? Wie war mein Neurotransmitterstatus? Und zumindest für die Zeit von Aufenthalt, ich weiß nicht mehr, wie lange das war 3 Wochen oder so, wurden die Leute plötzlich viel aktiver. Die änderten ihr Verhalten. Die fingen an, plötzlich zu flirten, die gingen in die Disco, tanzten. Und das Erstaunlichste war, die körperlichen Werte verbesserten sich häufig. Also der Blutdruck wurde normalisiert und wurde dynamischer. Also allerlei Entzündungswerte sanken bei Leuten, die eine Colitis ulcerosa hatten. Und Ängste ließen nach, die waren entspannter, lockerten, bewegten sich mehr. Und damit zog das biologische Alter auch ein Stückchen hinterher. Natürlich kann das nicht jeder von uns machen. Und soweit ich das in Erinnerung habe, hielt das dann auch nicht ewig, weil was kaputt ist, ist nochmal kaputt.
Und das ist natürlich auch keine gesellschaftliche Lösung.
Ist auch keine gesellschaftliche Lösung.
Also wir werden jetzt kaum Städte errichten können, in denen wir uns dann im Alter bewegen, damit wir da dann das Gefühl haben, wir wären nie älter geworden. Aber was bedeutet das denn für uns? Heißt das, wenn wir in der Lage wären, uns langsamer auf die sich verändernde Umgebung einzustellen, kämen wir besser damit klar und würden auch nicht so altern? Also sprich, wenn ich die Welt in den 2040er Jahren genauso gut verstehe und mich darin so wohl fühle wie jetzt in den 20er Jahren, werde ich mich dann auch entsprechend geistig aktiv und auch körperlich fit fühlen oder ist das gar nicht möglich, weil ich einfach in einer gewissen Weise an meiner Welt festhalte?
Also wir werden nicht darum herumkommen, ein Stück an meiner alten Welt festzuhalten, weil das ist ja das, was man Charakter, Lebenserfahrung, Geschichte, Identität nennen kann. Aber wenn ich, jetzt werde ich sehr psychologisch, wenn wir es schaffen, ungelöste Probleme, Artefakte meines Scheiterns, wenn ich die bearbeitet kriege, wenn ich da mit einem freundlichen Schmunzeln drauf zurückgucken kann und die auch dann sagt, das war Vergangenheit und jetzt gucke ich nach vorne, dann werde ich natürlich leichter mich mit neuen Verhaltensweisen zurechtfinden und werde da meine ökologischen Nischen finden, wo ich mich gut einrichten kann. Und dann wird es mir auch körperlich ein gutes Stück besser gehen, aber vor allen Dingen psychologisch besser. Und wonach der Mensch eigentlich strebt, ist ja, etwas fast ein bisschen zynisch, neuropsychologisch ausgedrückt, der sehnt sich nach einem ausgeglichenen Neurotransmitterhaushalt.
Oder profan gesagt, das Glück.
Ja, das ist die zynische Ausdrucksweise, wenn wir Glück meinen. Darum nehmen Leute Drogen. Man kann Glück auch nach Neurotransmittersorten sortieren, aber das führt jetzt zu weit.
Bevor wir jetzt weiter in die hormonelle Welt kommen, nochmal zurück zur Psyche. Also ist das vielleicht auch ein Grund der Verbitterung, die jetzt der Extremfall ist, aber zumindest ein allgemeines Murren, was wir ja noch von den Älteren der Generation vor uns kennen, die dann einfach mit der neuen Welt nicht mehr klargekommen sind? Oder ist diese typische Verbitterung, die wir bei Älteren erleben und die wahrscheinlich auch den einen oder anderen von uns treffen kann, aber hoffentlich nicht muss, ist das eine Extremform?
Tolles Thema. Ich denke mal, wir haben 2 Aspekte, würde ich da gerne mal angucken. Das eine ist quasi psychologische Artefakte. Konflikte, die nicht zu Ende gedacht worden sind. Meinetwegen, mich hat eine Liebe verlassen und ich bin immer noch verletzt und kann das immer noch nicht genau trennen. Und dann werde ich Schwierigkeiten haben, in eine neue Liebesbeziehung zu gehen, weil ich eigentlich noch nicht aus der Übertragung rauskomme. Ja, also es gibt manche Frauen, die laufen rum und denken, ja, Männer sind Schweine, weil ich habe die und die Enttäuschungen erlebt. Und umgekehrt, Männer, die von Frauen total enttäuscht sind oder wie auch immer, in allen Varianten, die sich nicht trennen können. Meine liebe alte Lehrerin, die sagte immer so schön, bei Trennungen in Wahrheit kann man sich nur in Liebe trennen. Wenn man den anderen wirklich alles Gute wünscht und den wirklich gehen lassen kann, dann kann man auch selber gehen und kann sich frei dem Leben zuwenden. Aber wenn wir das nicht tun, dann haben wir die ganzen Artefakte in uns. Das kann natürlich auch außer einer Liebe natürlich auch ein misslungener Karrieresprung sein, der falsche Job gewählt oder was auch immer. Kann man alles einsetzen eigentlich. Das ist das eine. Also Verbitterung und ein Festhalten an alten psychologischen Versagenszuständen. Dann glaube ich, es gibt noch was anderes, Verbitterung als so eine Art altruistischer Dienst an der Allgemeinheit. Wenn wir oder ein Ärger, ein alter Groll.
Das musst du näher erklären.
Wenn wir uns eine alte Stammesgesellschaft wieder mal vorstellen, Leute, die irgendwie durch die Steppe ziehen und die haben irgendwie eine unangenehme Erfahrung gemacht, meinetwegen mit dem anderen, dann sind sie direkt ausgeraubt worden oder sowas. Die jungen Leute, die nachkommen, die haben das vergessen. Die würden wieder in dieselbe Situation geraten. Aber ein oder zwei der alten Leute opfern sich und die lassen den Gedanken daran nicht los. Und dafür opfern die einen Teil ihres Lebensglücks, indem sie diese Erinnerung an die alte Gefahr, an die alte Katastrophe erhalten. Das dient so als Gruppengedächtnis. Das ist quasi ein altruistischer Akt, der aber einen hohen Preis kostet. Man kann zum Beispiel feststellen, Eltern, wo die Kinder an einer seltenen Krankheit gestorben sind, ihr Leben lang lässt sie das nicht los. Und das ist ein Riesenakt von Trauer, der viele, viele Jahre dauert. Aber man kann sehen, dass solche Betroffenen, die zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe gründen für Eltern, die auch so betroffen sind, oder die eine Webseite ins Netz stellen, wo sie anderen Informationen geben und helfen, verkraften so einen Trauerfall besser. Es ist fast so, als würden sie den Teil des kollektiven Gedächtnisses, den sie damit tragen würden, nach draußen verlagern. Und damit können sie selber es wieder leichter haben. Übrigens funktioniert das auch bei persönlichen Schicksalen ganz gut. Gesetzt den Fall, da ist jetzt der geliebte Vater, die geliebte Mutter gestorben. Dann machen sich viele Leute dafür so ein kleines Hausaltärchen, auf jeden Fall früher. Dann waren da zwei Kerzen und ein paar Bilder von dem.
Naja, Rituale in einer ähnlichen Form kenne ich auch heute noch. Das ist durchaus verbreitet.
Genau, und dann wird die Trauer ausgelagert. Und in dem Moment muss ich das nicht dauernd im Kopf haben, um es. Das ist so ähnlich, wenn man sich eine To-Do-Liste macht. Man schiebt es nach draußen, kann es damit aus dem unmittelbaren Gedankenkreisen herauslösen, es nach außen verlagern und ist dann selber wieder freier in der Beweglichkeit. Darum ist das auch so, dass eben Leute, die zum Beispiel Krieg erlebt haben, ich habe das bei zwei Verwandten erlebt, die hatten noch den Krieg total in Erinnerung, die haben jahrelang nicht drüber gesprochen, und als es langsam aufs Sterben zuging, fingen die an zu reden wie ein Wasserfall und wollten allen jungen Leuten noch ihre Kriegserfahrungen erzählen. War natürlich für alle Beteiligten nicht immer lustig, aber es war so ein Akt der Erleichterung. Wir sind altruistische Lebewesen, ist uns eingebaut. Das hat mal Vorteile und in diesem Fall leider auch Nachteile.
Offenbar versuchen viele Menschen natürlich auch eine Verbitterung aus sich selbst heraus zu vermeiden, indem sie ab einem gewissen Alter, wir haben ja in dieser Reihe ganz bewusst nicht festgelegt, ab wann das eigentlich hier zum hörenswerten Thema wird, daher auch der Name U100, aber ich denke doch mal so ungefähr in der Lebensmitte beginnt bei vielen Frauen wie Männern ein Bedürfnis, nochmal zu hinterfragen, ob das, was man bisher gemacht hat, beruflich, teilweise auch familiär, überhaupt der richtige Weg war. Und das auch ganz in Frage zu stellen und nach einer Verwirklichung zu suchen. Daraus resultiert bei manchen ungeahnt Neues und eine auch sehr positive Veränderung. Bei manchen entsteht aber auch einfach Frust, weil sie das Gefühl haben, das können sie jetzt nicht mehr so umsetzen. Oder sie hängen auch zu sehr an dem Leben, das sie davor aufgebaut haben. Mhm. Wie siehst du als jemand, der ja sehr viel auch mit Patienten sicher über ähnliche Themen gesprochen hat, das in der Gesellschaft?
Ja, da muss ich auch wieder ein bisschen psychologisch werden. Also eins vorweg, kurz, ich weiß nicht, ob alle Leute das so erleben, aber viele Leute in meinem Bekanntenkreis, ich eingeschlossen, wir haben so ab Ende 50, Anfang 60 plötzlich so das Gefühl erlebt, wisst ihr was, Leute, ich muss jetzt niemandem mehr was beweisen. Vieles ist sowieso nicht zu schaffen und anderes will ich ja gar nicht. Es trat so eine gewisse Leichtigkeit plötzlich auf.
Das klingt in der Tat erstmal sehr entspannt.
Ja, die ich so als ein Benefit des Alters erlebt habe. Aber ist die Frage, wann kann ich das auch annehmen, wann nicht? Es gibt natürlich Leute, denen steht das nicht so einfach zur Verfügung. Die kriegen das nicht so gut hin. Und da habe ich oft erlebt, dass die Leute, wie gesagt, an alten Verbitterungen hängen. Und das mag an mir erstmal sinnlos erscheinen. Es ist häufig so, dass da auch religiöse Artefakte oder pseudo-religiöse Artefakte eine Rolle spielen. Es gibt Menschen, die verhalten sich so, als würden sie durch ihr Leiden an der Vergangenheit, seht mal, was ich gelitten habe, ich habe ja keine Chancen gehabt und man hat mich nicht ernst genommen und meine Mama war nicht lieb zu mir und so weiter. Als müssten sie das aufbewahren wie Beweisstücke für die eigene Unschuld am Versagen, die man später mal nach dem Tode oder vor einem Augen eines gnädigen Gottes als Beweisstück vorlegen könnte und könnte damit eigentlich eine Verbesserung einklagen. Als würde sich irgendwann der Himmel öffnen und ein Gott würde runterkommen, oh Mann, hast du gelitten, weißt du was, ich drehe jetzt die Zeit zurück, jetzt bist du wieder jung und jetzt kriegst du das, was dir gefehlt hat. Und jetzt hast du den Erfolg, den du nicht ergattern konntest. Das ist einerseits auf der Neurotransmitter-Ebene, ist das tröstlich, das hilft, dass man nicht in eine Depression gerät und sich nicht total fallen lässt in die Verzweiflung. Gleichzeitig wendet es aber den Blick dauernd nach rückwärts und verhindert, dass man die alten Dinge auflösen kann. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn ich mein Leben in die eigenen Hände nehme und sage, ja, das war mein Leben. Ja, und dann ist so, gibt es so Verantwortung ersten Grades. Das ist Verantwortung nehmen für das, was ich wirklich selber getan habe und dafür selbstverständlich Verantwortung übernehme. Aber es gibt eine Verantwortung zweiten Grades, das ist Verantwortung übernehmen für das, was ich selber gar nicht gewollt und getan habe. Das ist mir einfach passiert. Aber es ist jetzt Bestandteil meines Lebens. Wenn ein Robinson Crusoe an der Insel landet und einfach da sitzen bleibt und darauf wartet, dass ihm jemand seinen Nachmittagstee bringt, dann wird er bald sterben. Wenn der aber akzeptiert, ja, ich war eigentlich ein gut situierter Mensch mit Bediensteten und allem drum und dran. Jetzt sitze ich an einer einsamen Insel und jetzt muss ich gucken, wie ich überlebe. Und das annimmt, dann kann der prima leben und gerettet werden. Und das ist genau der Schritt, den wir da tun müssen. Der hat aber den bitteren Preis, dass wir wirklich Abschied nehmen müssen auf diesem tiefen kindlichen inneren Glauben, dass gute Mächte uns da irgendwo das irgendwann mal abnehmen. Dann brauchen wir es auch nicht mehr aufrechtzuerhalten, denn was können eh nirgendwo einklagen. Ich kriege für Leiden im Jenseits keine Pluspunkte. Wenn ich das anerkenne, dann kann ich mich leichter bewegen und was tun.
Gehört dazu nicht auch, dass man das Bild dieser einen großen Aufgabe, die man im Leben hat oder die Rolle, die manche glauben, die ihnen im Leben zukäme, die sie aber noch irgendwie finden müssten, dass man dieses Bild aufgibt?
Das ist jetzt keine psychologische Blickwinkel, das ist eher ein fast ein spiritueller Lebensaufträge. Ja, das geht ja davon auf, wo man sagt, ja, vor welchem Hintergrund, wer gibt mir Aufträge? Ist es ein Gott? Ist es dein Leben selbst? Oder übernehme ich das selber? Suche ich mir das?
Aber das ist ja eine Frage, die sich viele Menschen stellen, unabhängig von ihrer Spiritualität, dass sie einfach glauben, da wäre so ein Kern, den sie irgendwie freilegen müssten. Und irgendwann stellt man dann fest, ach guck mal, ich bin ja eigentlich ein Handwerker oder ich bin ja eigentlich eher ein Mensch, der mit anderen Menschen reden muss und ich habe einfach vorher nicht dazu gefunden. Dabei wird oft verkannt, dass man sich im Laufe des Lebens einfach verändert hat und der Mensch, der durchaus vielleicht in den ersten Lebensjahren oder seinen ersten Berufsjahren sehr gut als Verkäufer oder als Handwerker oder was auch immer aufgehoben war, sich aber einfach weiterentwickelt hat und plötzlich zu einem Menschen geworden ist, der aufgrund seiner Erfahrung vielleicht gut mit anderen Menschen reden kann. Aber es ist nicht der verborgene Kern, den er irgendwann freigelegt hat. Aber das ist wahrscheinlich wirklich auch eine Ansichtssache.
Das hat auch wieder mehrere Aspekte. Einen kann ich nochmal einen gruppendynamischen Aspekt nehmen. In den 80ern, 90ern waren plötzlich für Young Manager Survival-Workshop, so Selbsterfahrung in der Wildnis war angesagt.
Bevor das diesen Prepper-Geruch bekommen hat.
Ja, genau, bevor das was Seltsames wurde. Ich habe da übrigens nichts gegen. Also ich war ja als Kind Pfadfinder und fand das sehr erbaulich und bewusstseinserweiternd. Aber die wurden dann da reingesetzt und die Idee war, wenn man an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit kommt, wenn man an die Grenzen auch kommt, was man physiologisch aushalten kann, dann zeigt sich plötzlich der wahre Charakter. Und den wollte der Chef wissen, damit er wusste, den kann ich weiter befördern. Der ist zur höheren Führungskraft berufen, der andere eher nicht. Und da hat sich dann rausgestellt, das stimmt so nicht ganz. Wenn man Leute im Dschungel Maden fressen lässt, dann kriegt man genau den Charakterzug zu Gesicht, den der zeigt, wenn er im Dschungel Maden frisst. Das hat mit dem Charakter, den er nachher im Büro zeigt, entfernt was zu tun, aber nicht so, dass man da wirklich drauf bauen könnte. Dementsprechend haben dann auch solche Seminare deutlich an Attraktivität verloren. Die letzten Jahrzehnte habe ich ja nichts davon gehört. Aber es ist ein wichtiges Thema. Ich hatte gestern ein Gespräch mit meiner Nichte, die Angst äußerte, wenn sie älter würde, dass sie dann nicht mehr das tun könnte wie in der Jugend. Also sie meinte das eher sportlich, also so ohne sich allzu viel Gedanken zu machen, mal nach Südamerika fahren oder irgendwie Klettertouren zu machen oder sowas. Und da konnte ich dann sagen, ja, das würde sich aber meistens Gott sei Dank auch ändern, wenn die Leute Eltern werden. Die hätten andere Hobbys und andere Interessen, auch sogar andere, was man sich als Jugendliche gar nicht vorstellen kann, andere Schönheitsideale und andere erotische Ideale. Es gibt immer Männer, die schaffen das nicht. Also zum Beispiel, wenn der als junger Mann sich überlegt, was turnt mich so richtig an, dann stellt er sich vielleicht eine jugendliche, sportliche, blondine, brünette, was auch immer, was für ein Typ er hat, vor und hat dann unheimliche Angst. Er sagt, was mache ich denn, wenn ich 50 bin und ich bin dem zugenommen und bin nicht mehr so attraktiv und bin nicht reich? Was wird dann? Antwort, wenn du halbwegs offen geblieben bist, dann ändert sich auch deine Lebensperspektive. Dann guckst du auf andere Sachen, dann guckst du auch weniger auf die Schönheit der Symmetrie und der Glattheit, die sich noch beschreiben lässt, sondern guckst du auf die Schönheit des gelebten Lebens, auf den interessanten Menschen und auch auf die Schönheiten einer Figur, die eben halt auch schon ein bisschen ja, Leben abzeichnet.
Und deinem eigenen Spiegelbild eher entspricht.
Ich bin ein bisschen dicker oder noch sportlicher geworden ist. Also dem eigenen, dem Alter auch entsprechend. Glücklich ist, wer das hinkriegt.
Ich denke, das wird natürlich Menschen leichter fallen, die hier auch wirklich auf ihr eigenes Empfinden achten. Und umgekehrt schwer fallen, und das sind natürlich sehr häufig Männer, die ihr Leben lang darauf geachtet haben, was sie durch eine Partnerin nach außen ausstrahlen und wo es gar nicht um ihr eigenes Empfinden ging. Und da ist es dann natürlich auch mit über 60 immer noch wichtiger, nach außen etwas darzustellen und nicht den eigenen Empfindungen und den eigenen Bedürfnissen zu vertrauen.
Unbedingt. Wer wirklich gelernt hat, überhaupt wahrzunehmen, was er möchte, und sich ein bisschen emanzipiert hat von diesen Familienbildern und Lebensaufträgen, die wir mitgekriegt haben, der kann es natürlich freier wählen, der kann es auch variieren. Also man kann das lernpsychologisch ein bisschen unterteilen, also quasi der primitivste Lernschritt der Konditionierung, das ist also, das ist gut, das ist schlecht, wenn ich das Schlechte tue, fühle ich mich schlecht, weil ich habe gesehen, da wurde jemand bestraft oder ich wurde bestraft, es wurde irgendwie sanktioniert. Wenn ich schon auf der Ebene von Lernverhalten bin, das nicht sanktioniert wurde, dann kann ich sehen, also Lernverhalten, also Rollenverhalten, ich sehe, wie macht das Mutter, wie macht das Vater, wie machen das andere Leute. Da hat man wieder was davon, dass man größere Gruppen erlebt, dass man sagt, okay, ich sehe, wie Leute etwas machen, ich mache es nach, ich werde aber nicht bestraft, wenn ich es anders mache. Da ist schon viel Freiheit drin. Lernt natürlich noch eine Stufe, ich lerne aus Erkenntnis, aus Bildern, ich versuche das Prinzip dahinter zu verstehen und das ermöglicht mir dann noch mal mehr Freiheitsgrade im Verhalten. Das haben wir ja oft, dass in sehr strengen Kulturen, auch der Vergangenheit, wo ein Fehlverhalten sofort sehr stark sanktioniert wurde, dass die dann nachher das Problem haben, wenn sie in ein anderes kulturelles Umfeld geraten, dass sie sich überhaupt nicht umstellen können, weil die ein sehr hohes inneres Stresslevel erreichen, wenn sie sehen, wie jemand sich gegen solche einmal ankonditionierten Regeln verhält. Und sogar, das geht so weit, dass sie selber das Bedürfnis bekommen, denjenigen zu bestrafen, der es so macht. Ja, das ist das, du hast einen hohen Stresslevel und es gibt einen Begriff, das nennt sich der sogenannte altruistische Strafe. Ich habe eine Regel für mich total angenommen und wenn ich dann jemanden sanktioniere, der gegen die Regel verstößt, dann stößt das Nervensystem ein kleines extra Portionchen Endorphine aus und damit fühle ich mich der Gruppe mehr zugehörig, ich fühle mich mit der Gruppe rückverbunden, aus der ich das gelernt habe, ich fühle mich sicherer, entspannter und habe weniger Angst. Das ist übrigens dasselbe, was der Opa, der im Fenster liegt und die Falschparke aufschreibt, der hat das auch. Wenn er dann irgendwie gegen das Böse oder er schimpft jemanden an, den Papier auf die Straße geworfen hat, dann profitiert er auch vom altruistischen Sanktionieren und das machen die meisten Leute nicht.
Ich überlege gerade, wo das Pendant in unserer Generation ist, weil die alten Männer, die mit dem Kissen im Fenster liegen, die kennen wir noch aus unserer Jugend. Das sind die, die uns aufgeschrieben haben.
Ganz genau.
Heute werden die sich wahrscheinlich in irgendwelchen Internetforen rumtreiben und dafür Recht und Ordnung sorgen.
Unbedingt. Die machen wahrscheinlich einen erheblichen Anteil aus bei den ganzen Berufsempörten oder Hobbyempörten, die sich da rumtreiben. Gerade Leute, die aus welchen Gründen auch immer einsam zu Hause rumsitzen, wenig soziale Kontakte haben, die haben natürlich Mangelzustände. Die haben eben nicht den vorhin erwähnten ausgeglichenen Neurotransmitterhaushalt. Und eine der preisgünstigsten Möglichkeiten, den eigenen Neurotransmitterhaushalt so ein bisschen aufzufüllen auf der Ebene der Endorphine, das sind die, die wir mit Stress und Angst und Einsamkeit und ja, mit Heimweh zu tun haben. Also die können, indem sie andere sanktionieren, ihren Endorphinhaushalt ein bisschen aufpeppen. Wenn die echte Erfolge, echte gute Gruppenerfahrungen haben, dann verlieren die eigentlich daran sofort das Interesse. Weil wir wissen selbst, das ist ein bisschen sozusagen Endorphine dritter Klasse. Da ist Runners High, ich sanktioniere mich selber positiv durch eine gute Leistung.
Runners High, der Euphorie-Effekt, der eintritt, wenn ich einige Kilometer gelaufen bin und auch letztendlich zu einer Euphorie durch Hormonausschüttung führt.
Genau. Das ist eine der vielen, vielen Möglichkeiten, die Menschen haben, quasi sich durch irgendeine Art von Selbstbespaßung auf ein höheres Level zu heben. Aber das ist dann schon was Edleres. Es ist mit echter Leistung verbunden. Ich habe wirklich was gemacht. Wenn ich nicht übertreibe, habe ich auch was Gutes für meinen Körper getan. Und insofern ist das dann eher zu empfehlen, während tatsächlich die Berufsempörung ja für alle Beteiligten eher unangenehm wird und eher sowas Bedürftiges hat. Wobei man muss echt sagen, wenn jemand dazwischen geht, wo jetzt ein paar größere Jungs und kleineren auf der Straße verprügeln, und dem gönne ich dann auch seinen Lustgewinn aus dem altruistischen Sanktionieren. Wohl ist auch heute gefährlich.
Das heißt aber nicht, dass er loszieht und wie Superman nach genau solchen Situationen sucht, nur um seine hormonelle Ausgeglichenheit zu erleben.
Das gibt's in Filmen.
Andreas, wir haben jetzt öfter über Neurotransmitter und über Endorphine gesprochen. Ich glaube, wir machen nochmal eine ganz eigene Folge mit dir, weil du bist ja auch gerade in diesem Thema der Hormone und wie sie auf uns und unsere Psyche und unseren Körper wirken, auch sehr vertraut. Da haben wir uns auch schon sehr oft drüber unterhalten. Ich würde jetzt zum Schluss unseres Gesprächs dich nochmal bitten, auf deine Kernkompetenz des Psychologen zurückzukommen und uns vielleicht nochmal so drei handfeste Tipps zu geben, was wir tun sollten, um psychisch gesund alt zu werden.
Also ich sage nochmal Stichwort Lebensaufträge aus Kindheit und Jugend, ja, und Artefakte haben. Was kann ich da tun? Also natürlich, berufsbedingt muss ich jetzt sagen, klar, dass ich das sagen muss, Therapie machen. Aber nicht jeder braucht Therapie.
Ist man nicht zu alt für Therapie irgendwann? Ich habe vorher immer gehört, ab 60 lohnt es sich nicht mehr.
Ich glaube, das haben die Krankenkassen reingebracht. Also ich kann das nicht bestätigen. Also wir wissen heute, dass das Gehirn das Leben lang dauerflexibel ist und lernfähig ist. Bis ins hohe Alter. Ich habe im Studium noch gelernt, in der Steinzeit ungefähr, dass im Alter die analytische Intelligenz, die man als Jugendlicher hat, die in der linken Hirnhälfte beheimatet sei, die würde nachlassen und die in der rechten, da gibt es die kristallisierte Intelligenz. Das heißt, man feuert nur noch Skripte, die man in der Jugend entwickelt hat, feuert man situationsadäquat ab und ist dann als alter Mensch zwar leistungsfähig in den Bereichen, die man kennt, aber nicht mehr für Neues. Und das musste man komplett revidieren. Die neuen Alten zeigen einem, das ist totaler Kaffisch. Es mag vielleicht eine kleine Tendenz da geben, dass man natürlich gerne die Sachen macht auf eine Weise, die man gut kann. Das ist aber selbstverständlich, das hat nichts mit Alter zu tun, sondern dass man da dauerbewegt ist. Was ich nur gerne reinbringen würde, wäre, man kann aus der Literatur lernen. Das ist einer der Beispiele, wo Lesen auch deutlich besser ist übrigens als Filme. Wenn man kann innehalten, einen Abgleich mit sich selber machen, sich hineinfühlen, wie würde ich mich da verhalten? Und in der Literatur findet man unheimlich viele Bewältigungsliteratur oder Coming-out-of-Age-Literatur und so weiter, die sagt, die uns zeigt, wie Leute es gemacht haben. Und das initiiert bei uns selber immer auch ein Teilhaben über unsere Spiegelneuronen. Wir nehmen daran teil, wir fühlen mit und können daran wachsen. Und sich einfach mit Leuten der gleichen Alterskohorte austauschen, wenn man da einmal mit angefangen hat. Oder Radio hören, solche Sendungen. Oder einfach mal drüber nachdenken.
Das ist mir jetzt so profan. Einfach mal drüber nachdenken.
Einfach mal drüber nachdenken heißt, die Sache nicht als gegeben betrachten. Die Sache nicht als zwangsläufig betrachten. Nicht zu glauben, das Alter ist unverrückbar. Es muss so und so sein. Wir glauben unterschwellig oft, wir haben dann einen Vater und Opa erlebt, die wurden vielleicht dement, die wurden vielleicht tüdelig und haben sich davon einschränken lassen. Die Scham hat die dazu getrieben, das zu verbergen, statt zu bearbeiten. Und wenn wir da offener sind, dann können wir das anders hinkriegen. Und eine der Hauptsachen, die ich noch nicht genannt habe, ist, ich glaube, es gibt sowas wie ein selektives Gedächtnis, was unsere Lebensbiografien, unsere biografischen Tatsachen betrifft. aus verschiedenen Gründen neigen wir dazu, lieber eher die Hallo wach, die Alarmsignale uns zu merken. Und darum erinnern wir uns oft an die dramatischen und frustrierenden und gefährlichen Aspekte unseres Lebens. Da können wir natürlich dankbar sein, dass wir die überlebt haben. Aber sich bewusst, wie eine Art innere Gedankenschulung, sich an die positiven Aspekte des Lebens zu erinnern, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, nette Leute getroffen haben, gelobt worden sind, Erfolge hatten, total gute sinnliche Erlebnisse hatten, die hervorzuholen und uns richtig daran zu üben, Dankbarkeit für uns zu empfinden, für unser Leben. Das ist eigentlich fast ein Garant für Glück im Alter. Ich habe erlebt, dass Leute, die selbst in tiefer Demenz waren, wenn sie das gemacht haben, und da habe ich übrigens erlebt, dass gläubige Leute, die es besonders gut konnten, die haben einfach sich in Gottvertrauen in die Demenz fallen lassen und haben sich wirklich darin geübt, in ihrem Fall dann Gott zu danken für die guten Dinge im Leben. Und die haben niedrigere Angst- und Stresslevel auch in so einem dementen Zustand erlebt.
Ich glaube, das ist ein guter Schluss für dieses Thema und bietet genug Anlass, sein eigenes Leben im positiven Sinne zu überdenken und damit noch vielleicht einige glücklichere Jahre zu gewinnen, unabhängig davon, wie andere Aspekte der Körper und andere Möglichkeiten uns den Raum dafür geben. Vielen Dank, Andreas Schmidt, Therapeut aus Wuppertal.
Ich danke für die aufmunternden Fragen.
Ja, ich danke für die aufmunternden Worte und ich hoffe, wir sprechen uns nochmal dann zu dem anderen Thema. Vielen Dank.
Ja, wow, das war jetzt eine Menge Input. Also ich muss sagen, dass ich vieles davon noch gar nicht wusste. Sehr interessant fand ich zum Beispiel das altersadäquate Verhalten. Was sagst du denn dazu?
Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Wir haben darüber ja auch gesprochen. Das ist immer so diese Gratwanderung zwischen sich einfach lächerlich jugendlich verhalten und aber gleichzeitig doch irgendwie darauf zu achten, dass man sich auch nicht alt verhält. Also ich finde, es ist eigentlich ganz gut rübergekommen, dass diese Lebensbilder, die wir so im Kopf haben, dazu führen, wie wir uns verhalten. Und ich glaube, das spielt dann eben auch tatsächlich eine Rolle, wie wir uns kleiden, wie wir uns bewegen, also welchen ganzen Habitus wir mitbringen.
Ja.
Das kann dann manchmal ins Lächerliche gehen. Ich glaube, man muss es dann aber auch nicht übertreiben. Aber Turnschuhe sind jetzt nicht grundsätzlich verkehrt.
Ja, also ich habe mal eine Studie darüber gelesen, dass es zum Beispiel ein Gen gibt oder irgendeinen Vorgang im Körper, der irgendwann in einem späteren Alter die Farbe beige tatsächlich als sehr attraktiv erscheinen lässt. Das heißt also, dass es wirklich einfach so eine Funktion gibt. Das heißt, früher fand ich blau schön und rot und gelb. Und irgendwann schlägt es aber um und ich kleide mich einfach automatisch dezenter. Ich merke das selber noch nicht mal. Bei uns in der Gegend, ich lebe ja nun auf dem Dorf und da gibt es einfach einen ganz schrägen Vogel. Das heißt, eine Frau, die immer sehr auffällt, die einfach wirklich absolute Quietschfarben trägt, die einfach Hüte auf hat. Und die da ganz selbstbewusst mit umgeht, die einfach durch das Dorf läuft, ne? Und manchmal auch durchaus belächelt wird, aber die mit so einem Selbstbewusstsein dann auch ausgestattet ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass es mehr solche schrägen Vögel braucht.
Da bin ich hier natürlich an einem ganz anderen Ort und ich denke, in manchen Stadtteilen von Düsseldorf und gerade im Zentrum von Düsseldorf würde diese Dame wahrscheinlich kaum auffallen.
Ich muss öfter nach Düsseldorf.
Ja, das ist wahrscheinlich auch wirklich ein Punkt, was auch nochmal was ausmacht, also in welchem Umfeld man lebt. Ich denke, da sollten wir auch mal was zu machen. Da sind wir dann aber wahrscheinlich eher bei den grundsätzlichen Einflüssen von Stadt und Gesellschaft auf unser Älterwerden. Machen wir mal eine ganz eigene Sendung zu. Du hast aber gerade einen anderen Punkt angesprochen, die Gene, die in dem Fall bedauerlicherweise offenbar dazu führen, dass man lieber beige sieht. Ich hoffe, dass das vielleicht eine Sache ist, die man auch behandeln kann und dass das in unserer Generation dann nicht mehr so schlimm wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Farbsehen generell etwas nachlässt. Müsste man aber vielleicht auch mal wissenschaftlich etwas erhärten. Aber zum Thema Gene, ich denke, dass wir da in einer unserer nächsten Folgen vielleicht ein ganz spannendes Interview zu haben. Ich will mal noch nicht mehr verraten, aber der Einfluss der Gene und was wir darauf machen können, wird hier in den nächsten Folgen behandelt werden.
Das finde ich hochinteressant, da freue ich mich drauf. Also was ich auch schön fand jetzt an diesem Interview, das war der ausgeglichene Neurotransmitterhaushalt als Synonym für Glück. Der Andreas Schmidt hat ja sehr gut erklärt, dass eigentlich das Leben ja freundlich zu uns ist, dass also unsere Neurotransmitter tatsächlich auch uns glücklich machen wollen. Die haben das Bestreben und dann gibt's ja einfach auch diese kleinen Hacks, will ich es mal nennen, die einfach dazu führen, dass ich mir das Glück selber bastel. Also wie zum Beispiel dieser kleine Glücksmoment. Also dein Beispiel war da, ich sehe jemanden, wie er im Fenster lehnt und Leute aufschreibt, die falsch parken, sowas zum Beispiel. Und dass einfach dieser Mensch sich sein kleines Glück dann selber bastelt, indem er dann einfach Freude daran hat, für Ordnung zu sorgen.
Was natürlich ein typisches Beispiel ist, wie das gelebt wird, aber vielleicht nicht gerade die beste Form, zum Glück zu kommen. Genauso wenig wie das, was er ja auch anklingen lässt, sich diese Neurotransmitter einfach auf dem schnellen Weg mit Drogen zu besorgen. Das tun wir natürlich alle mehr oder weniger, spätestens wenn wir mal wieder ein Glas mehr trinken. Aber auch in dem Zusammenhang werden wir sicher auf diesen Punkt zurückkommen, dass dieser schnelle Weg zum Glück dann aber eben auch seinen Preis hat und unter Umständen das Glück an anderen Stellen verbaut. Aber das auch separat nochmal sicher in der Folge, in der es um Alkohol gehen wird.
Selbstverständlich. Also wir unterschreiben ja jetzt nicht, dass wir dafür sind, sich dieses schnelle Glück zu besorgen. Für mich persönlich bedeutet einfach Glück sehr soziale Kontakte. So, das heißt aber, dieser rege Austausch ist für mich persönlich absolut wichtig. Und das führt dann auch manchmal dazu, dass ich zum Beispiel andere Dinge mache, als man jetzt mal altersadäquat ansehen würde. Also ich gehe auf die 60 zu und ich habe vor ein paar Jahren erst überhaupt mit dem Inlinern angefangen und irgendwann war ich mit meinem Sohn unterwegs und da ist mir aufgefallen, wie dieses Zusammenspiel der Generationen dann auch funktioniert. Also wir sind unterwegs, wir fahren dann gemeinsam Inliner und irgendwann sagt er, ey du, ich glaube nicht, dass es so viel 16-Jährige gibt, die mit ihren Müttern Inliner fahren. So, und dann habe ich gesagt, ja, aber schon möglich. Aber ich glaube, es gibt auch nicht so viele Mütter über 50, die mit ihren 16-jährigen Söhnen Inliner fahren. So, und das hat ihn dann sehr überzeugt, das Thema. Ich weiß auch nicht, ob er diese Ansicht hatte jetzt dadurch, dass er im Dorf groß geworden ist mit einer ganz anderen Sozialisation. Aber ich alleine zum Beispiel scheine jetzt nicht ausgereicht zu haben, um dieses Bild umzuwerfen. So, also ich glaube, da braucht es mehr Einfluss, mehr soziale Kontakte, einfach einen weiteren Horizont und immer wieder neue Beispiele. Also wie gehen andere mit dem Alter um? Was ist eine Orientierung?
Das könnte ja auch ganz interessant sein, da mal in Vereine reinzuschauen, in Sportvereine. Wie weit betreiben da Ältere mit Jüngeren zusammen Sport? Oder sind die unterschiedlichen Leistungsansprüche, aber auch die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten da zu trennend? Also ich könnte mir vorstellen, in so einer Laufgruppe oder in so einem Radsportverein, da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen, mit zunehmendem Alter ist es dir nicht mehr so wichtig, bestimmte Zeiten zu erreichen, sondern eher die Regelmäßigkeit und überhaupt jetzt eine Strecke zu laufen oder zu fahren oder so. Und ich glaube, das könnte da sehr trennend sein. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn Menschen zusammen Sport treiben, was in anderen Sportdisziplinen vielleicht leichter möglich ist, also beim Bogenschießen oder beim Klettern,
Dart spielen, was auch immer,
dass da die Auswirkungen für die Älteren sicher auch ein großer Vorteil sein können, dass sie einfach über den Kontakt mit den Jüngeren sich selber auch wieder jünger fühlen. Und wie wir eben gerade im Interview gehört haben, dass dann im Rückschluss auch wieder zu einer tatsächlichen, nicht Verjüngung, aber einem wenigeren Altern führt. Also ich fand dieses Beispiel sehr schön mit den Menschen, die in dieser 70er-Jahre-Wohnung leben und plötzlich keine Gebrechen mehr hatten. Das wirkt ein bisschen bizarr, aber das ist natürlich so eine Sache, die sehr schön zeigt, wie solche Bilder im Kopf wirken können.
Ja, und da aber bei dieser 70er-Jahre-Hotelgeschichte habe ich auch darüber nachgedacht, ob nicht auch ein ganz großer Anteil da zum Beispiel sein können, dass du als Gruppe zusammen bist, dass einfach diese Gruppendynamik dich auch pusht.
Die kann dich aber auch nach unten ziehen. Also ich glaube, wenn du als halbwegs fitter Mensch in ein Altersheim verlegt würdest, warum auch immer, dann wirst du, glaube ich, sehr schnell dich an den Gebrechen der anderen und vielleicht auch an der gedanklichen oder sprachlichen Trägheit, die da oft aufgrund dieser Monotonie herrscht, dann auch anpassen und selber wahrscheinlich deutlich schneller altern.
Genau.
Ist eine Hypothese.
Das ist vielleicht so eine Frage der Quantität auch. Also habe ich genug Leute um mich rum, die einfach nur lamentieren, dann steige ich da irgendwann drauf ein. Habe ich aber mehr Leute um mich rum, die mich einfach pushen, die mich so ein bisschen fordern, dann komme ich eher auf die andere Seite. Also mir fällt da gerade ein, es geht ja also nicht nur ums Bewegen, sondern der Andreas hat ja auch sehr viel über die Sozialisation gesprochen und welche Gedanken man sich macht später im Alter, auch losgelöst von den körperlichen Dingen. Mir fällt da ein, also um es nicht irgendwie jetzt mal komplett überzustrapazieren, aber ich bin auf dem Dorf und hier gibt es natürlich einen Schützenverein. Ich persönlich bin überhaupt keine Vereinsmeierin und ich nehme an Schützenfesten grundsätzlich nicht teil. Aber einmal gab es dann so einen Moment, wo ich meine Eltern dorthin begleiten musste, weil die irgend so ein Jubiläum hatten. Und die beiden waren weit über 80. Und da war ich völlig überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit total junge Leute um die 20 rum auf meine Eltern zugekommen sind und haben die geduzt, haben einfach gesagt, Mensch, wo wollt ihr denn sitzen? Was darf ich euch bringen? Und da habe ich gedacht, ey, ich glaube, ich habe diese ganze Vereinsgeschichte vielleicht doch ein bisschen verkannt. Also, dass du einfach durch einen Verein, der komplett generationenübergreifend bist, einfach immer auch noch eine Orientierung hast und auch immer wertgeschätzt wirst. Also die haben normalerweise, wenn es einfach jetzt nicht so ein großes Ding ist, wo die auch die Familie mit erwarten, so ist es dann manchmal einfach, da gibt's einen Hol- und Bringdienst. Es gab irgendwie eine Wandergruppe und als dann die alten Leute nicht mehr so viel wandern konnten, sind die abgeholt worden, um dann wenigstens den halben Weg zu machen und solche Geschichten. Und da muss ich sagen, finde ich einfach so ein Vereinsleben ja durchaus ein warmes Nest. So, das hat mich sehr überrascht.
Ja, und in dem Verein kann ja auch, um wieder auf den Sportverein zurückzukommen, um nochmal so ein bisschen die körperliche Fitness da reinzubringen.
Ja, klar.
Was, glaube ich, beim Schützenverein nicht ganz so gefördert wird, aber wenn man jetzt eher in den Leistungssport geht oder in den Erhaltungssport oder wie immer man das nennen möchte,
ja,
dann ist vielleicht nicht das gemeinsame Trainieren das Ziel und die Möglichkeit. Das wird dann in der Tat wahrscheinlich an den unterschiedlichen Vorstellungen scheitern, aber über den Verein in den einzelnen Leistungsgruppen kommt man ja trotzdem dann zusammen und ich glaube, dann ist die gemeinsame Idee des Fußballspielens, des Laufens, des Radfahrens trotzdem eine Sache, die einen verbindet und über die ganzen anderen Veranstaltungen, die dann in so einem Verein stattfinden, kommen dann vielleicht auch die Aspekte wieder rein, die dann auch die älteren Jungen halten.
Stimmt.
Von daher ist eine Aktivität in so einem Umfeld sicher nicht verkehrt. Abgesehen davon, dass wir natürlich heute auch noch andere Möglichkeiten haben. Also ich denke dran, gerade beim Radfahren bietet sich heute die Möglichkeit, dass die Älteren mithilfe von E-Bikes, es gibt ja mittlerweile sogar Rennräder mit Elektroantrieb, wo man sich erstmal fragt, ob das nicht ein bisschen paradox ist, aber genau in solchen Grenzsituationen kann das ja ganz interessant sein, dass ich also als älterer Mensch dadurch dann plötzlich wieder doch mit Jüngeren zusammenfahren kann und in deren Leistungsklasse fahre.
Stimmt, das ist dann dadurch einfach, also sonst siehst du dich einfach grundsätzlich als Hemmnis und ich schaff's nicht so weit und andererseits denke ich, irgendwie ist es aber auch dann immer nur so eine Orientierung nach vorne, nach oben. Und vielleicht ist es aber auch so, dass man einfach der jüngeren Generation durchaus auch manchmal zumuten kann, einfach mal zu warten, Rücksicht zu nehmen. Also das ist immer so ein Austarieren.
Aber nicht im Sportbereich, das halte ich für utopisch. Also das glaube ich, da bist du einfach als junger Mensch zu sehr an der Verbesserung deiner Leistung, wirklich an guten Zeiten und solchen Sachen orientiert. Also zumindest in den klassischen Leistungssport.
Stimmt, also ich war jetzt einfach beim Sport, ich war bei Ausflügen, ich war bei Freizeit, die Fahrradtour am Wochenende und solche Sachen. Also was ich wirklich sehr überzeugend fand bei dem Interview, das war das, was zum Schluss dann auch nochmal kam von dem Andreas Schmidt, dass er einfach sagt, also es hat sich herausgestellt, dass das lebenslange Lernen für uns auch Fakt ist, dass wir das uns zumuten können, dass wir einfach offen bleiben, dass wir weiter lernen können, auch lernen von anderen. Und das, finde ich, ist nochmal klasse mit auf den Weg zu bekommen.
Das fand ich auch sehr ermutigend. Und ich glaube, auch da hat wahrscheinlich in der Vergangenheit einfach so ein Denkfehler stattgefunden. Also irgendwie haben früher alle geglaubt, ab einem gewissen Alter lernt man nicht mehr. Man kann froh sein, wenn man nicht alles vergisst. Und aus dieser Erwartung heraus hat man sich da vielleicht auch einfach weniger bemüht. Das wissen wir ja heute, dass wir zwar, je älter wir werden, umso mehr anders lernen, aber deshalb nicht schlechter.
Richtig.
Einordnen von neuem Wissen in ein bestehendes Wissen ist natürlich ganz anders als das ganz neue Wissen, das in ein leeres, frisches Gehirn reinfließt. Aber das sagt nichts über die Qualität im Endergebnis aus. Unter Umständen kann es sogar eben ja, besser sein, wenn du schon einordnen und verknüpfen kannst.
Beenden wir es für heute. Hast du noch irgendwas zu dem Interview?
Nee, ich glaube, das war genug Input, den wir da heute hatten. Und ich würde sagen, hinterlasst uns eure Kommentare auf der Webseite. Schreibt uns, was ihr von diesem Format haltet. Und ja, ob euch die Interviews in dieser Form zu informativ oder zu wenig informativ sind, gebt uns da gerne ein Feedback.
Wir freuen uns also auf rege Kommunikation über unsere Internetseite u100.de oder auch auf unserem Facebook-Kanal, der gleich lautet, also u100.
Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss.
Futux Podcast Produktion 2021.